So etwas hätten wir von Felix Sproß nie erwartet.
Ein deutscher Filmproduzent, Sproß einer Handtuchdynastie, vielleicht klingelt es aber dem Namen.
Thoroughly charming young man.
Ein charmanter junger Mann, durch und durch, den wir alle für völlig ehrlich hielten.
Der Mann, der spurlos mit 60 Millionen verschwand.
Und ich habe mir gedacht, was hat der da angestellt?
So leid es mir tut, da ist das Mitleid eingeschränkt.
I can't.
His acting performances were.
Seine Schauspielerei war unglaublich.
Yes.
Wundervoll, super, toll fand Felix Vossen vieles in seinem Leben. Wie viel davon war Fassade, Lüge, Betrug? Wer ist Felix Vossen wirklich?
Der talentierte Mr. Vossen. Jagd auf einen Millionenbetrüger.
Ich gehe in dieser Podcast-Serie auf die Spurensuche in einem rätselhaften Kriminalfall, quer durch Europa. Mein Name ist Christoph Heinzle.
Folge 9. Das Urteil.
Wieder bin ich in Zürich, zum dritten Mal seit Beginn meiner Recherchen im Oktober 2015. Die Innenstadt ist menschenleer, es ist Dienstagabend, kurz vor Mitternacht. Morgen früh steht Felix Vossen hier vor dem Bezirksgericht. Morgen soll in seinem Prozess auch bereits das Urteil fallen. Russell Hicks ist heute als einziger der 33 Geschädigten zum Prozess angereist. Wir sind auf dem Weg zu einem Hotel, wo wir in Ruhe reden wollen. Über das, was war und das, was kommt. Der Geschäftsmann hat laut Anklageschrift etwa 5 Millionen Euro bei seinem langjährigen Freund Felix Vossen angelegt und über die Hälfte verloren. Doch im Gegensatz zu anderen aus dem Londoner Freundeskreis hatte er nicht sein ganzes Vermögen investiert, kommt noch gut über die Runden.
A lot of people are. Eine Menge Leute sind durch die ganze Sache emotional tief verletzt. Einige haben sehr viel Geld verloren und sind finanziell total am Ende. Nach Zürich zu kommen und zu sehen, wie Felix endlich verurteilt wird, wäre für sie teuer, schmerzhaft und mit unangenehmen Gefühlen verbunden.
Der 62-jährige Geschäftsmann aus der Nähe von London hat mir in den vergangenen 2 Jahren schon einige Interviews gegeben. Bisher sollte ich ihn Richard Hunter nennen, doch ab jetzt darf ich seinen richtigen Namen verwenden. Denn morgen, in der Verhandlung und in Interviews am Rande, will Russell Hicks öffentlich eine Botschaft vermitteln, die ihm wichtig ist. Vossen trage nicht alleine die Verantwortung für den Millionenbetrug.
Das erste Jahr, nachdem Felix Vossen mit all unseren Hoffnungen und Träumen und mit all unserem Geld verschwunden war, lebten wir im Schock. Für uns ging es nicht nur um den finanziellen Verlust. Wir verloren auch jemanden, den wir für einen sehr, sehr engen Freund hielten. Wir hatten eine scheinbar wunderbare Zeit zusammen. Inzwischen sind wir darüber hinweg, dass er extrem böse zu uns und zu seiner eigenen Familie war. Wir sind wütend auf Felix, aber wir können ja nicht ewig wütend sein. Wir beschäftigen uns jetzt mit denen, die verantwortungsvolle Banker und Anwälte sein sollten, aber beim Schutz ihrer Kunden nachlässig waren.
So sehr Hicks sich auf diese Botschaft konzentrieren will, lässt ihn doch in dieser Nacht vor dem Prozess die Frage nicht los, wer dieser Felix Vossen wirklich war und immer noch ist. Der Mann, mit dem er 13 Jahre lang eng befreundet war.
Er war sehr intelligent. Er spricht 6 oder 7 Sprachen. Er machte Geschäfte auf hohem intellektuellem Niveau. Er war erstaunlich clever, aber in gewissem Sinne ein böses Genie. Als ich ihn vor ein paar Monaten im Gefängnis von Angesicht zu Angesicht sah, wurde mir klar, dass er wirklich ernsthaft geisteskrank ist. Wenige Menschen treffen in ihrem Leben wohl jemanden, der so komplex ist. Und dann merkst du, er ist nur ein Fantast und notorischer Lügner. Felix ist, nein, er war ein Genie. Es ist traurig, ihn jetzt gebrochen zu sehen und voller Reue für das, was passiert ist. Aber für jemanden wie ihn ist es sehr leicht, loszuheulen und sich dafür zu entschuldigen, dass er viele Menschen ruiniert hat.
Gleich geht die Sonne auf. Ich bin auf dem Weg zum Bezirksgericht. Fast blauer Himmel, kaum Wolken. Prachttag, würde man sagen. Bin wirklich gespannt, wie das heute läuft.
Über 2 Jahre beschäftige ich mich jetzt mit dem Fall. Und heute werde ich ihn das erste Mal sehen und werde sehen und hören, wie Felix Vossen argumentiert. Aber vor allem bin ich gespannt, wie er als Typ wirkt. Ganz viele Leute haben ihn mir beschrieben, aber ich hatte bisher natürlich keine eigene Anschauung.
Das wuchtige, 100 Jahre alte Bezirksgericht beherrscht den Platz an der Badener Straße in Zürichs Innenstadt. Im Gebäude sind Bild- und Tonaufnahme nicht erlaubt. Ich mache mir Notizen, um später daraus zu zitieren. An Marmorstatuen vorbei betrete ich durch schwere hölzerne Flügeltüren Saal 31 im Erdgeschoss. Pünktlich um 8.15 Uhr wird der Angeklagte hereingeführt. Felix Vossen trägt blaugraue Jeans, an den grauen Pullover und Sneakers. Der 43-Jährige senkt oft den Blick, spricht mit leiser, nasaler Stimme, antwortet anfangs nur mit wenigen Worten auf die Fragen des Richters. Vossen scheint mir bedrückt, niedergeschlagen, angespannt. Sein Gesicht ist bleich, er sieht ungesund aus, wirkt nervös und fahrig, fasst sich oft ins Gesicht. »Wie es ihm derzeit gehe im Gefängnis«, fragt der vorsitzende Richter Sebastian Eppli. Ihm gefalle die Arbeit als Korbmacher in der Justizvollzugsanstalt Pöschwies nahe Zürich, in die er vor kurzem verlegt worden ist, sagt Vossen.
»Ich hatte früher nicht die Geduld. Schön, jetzt so etwas tun zu können.«
Nicht nur von Millioneninvestitionen, von Lüge und Betrug ist an diesem Vormittag die Rede, sondern auch von Felix Vossens Leben. Für mich füllen sich Lücken in der Biografie des Deutschen. Erst Grundschule und ein paar Jahre Gymnasium in Gütersloh, wo seine Familie seit 1925 Textilien produzierte. Mit Frottierwaren wird Vossen zu einer weltweiten Marke. Dann geht Felix auf das renommierte Internat im schweizerischen Zurz. Schließlich macht er Abitur in Oxford.
Ich bin nicht gerne zur Schule gegangen, wollte immer schon arbeiten. Ich war nicht sicher, was ich studieren sollte.
So macht Felix Anfang der 90er Jahre ein Praktikum in einer Anwaltskanzlei in Madrid, die deutsche Mandanten hat. Und angesichts des Runs auf iMac und iBook importiert der technikaffine 17-Jährige Apple-Computer aus den USA, wo sie halb so teuer wie in Europa gewesen seien. Der Verkauf sei sehr gut gelaufen.
Ich wollte gerne in London Betriebswirtschaftslehre studieren und bin dann dorthin gezogen. Ich hatte dort Freunde aus der Schule. Ich habe Apple-Aktien verfolgt und angefangen, mit ihnen zu handeln, um mir Geld fürs Studium zu verdienen. Daytrading kannte ich damals überhaupt noch nicht.
Felix Vossen liest Bücher über elektronischen Hochgeschwindigkeitshandel, besucht Daytrading-Seminare in den USA. Doch warum wollte er später keine feste Stelle, fragt Richter Eppli, etwa in einer Bank?
Ich wollte nicht in die Bank, weil ich lieber kreative Dinge tun wollte. Ich wollte schon immer zum Film, habe als Kind Super-8-Filme gedreht. Das war immer mein Hobby.
Ende der 90er fängt Vossen an, Drehbücher zu schreiben. Mit der professionellen Filmproduktion beginnt er erst 10 Jahre später. Zunächst betreibt er in London Daytrading. Schnell kaufen und nach wenigen Minuten wieder verkaufen. In den Anfangsjahren mit hohen Gewinnen, behauptet Vossen. Bald nicht nur mit eigenem Geld, sondern auch mit dem enger Freunde. Saubere Buchführung, von Beginn an Fehlanzeige. Er mischt, er poolt die Gelder.
Ich habe nie zwischen persönlich und geschäftlich unterschieden. Ich habe den Überblick verloren. Erst ab 2007 hatte ich ein Geschäftskonto. Ich habe das Geld immer gepoolt. Das war eine Katastrophe. Es war von Anfang an chaotisch.
Gemerkt hat das, über mindestens 15 Jahre bis zu seiner Flucht, niemand. Auch nicht die Steuerbehörden in Großbritannien. Steuern, auch für seine Tätigkeit als Filmproduzent, zahlte Vossen dort nicht.
Ich war nicht in Großbritannien gemeldet. Eine Aufenthaltsgenehmigung braucht man nicht. Ich hatte ja kein Gehalt. Ich habe immer umsonst gearbeitet. Man macht das ja aus Leidenschaft. Man arbeitet im kreativen Gewerbe nicht unbedingt, um Geld zu verdienen. Es ging mir nie um Geld.
Die Anlagen von Freunden, Angehörigen und Bekannten werden immer umfangreicher. Längst geht es um Millionensummen. Erst einstellig, dann zweistellig. Doch Vossen verspekuliert sich und versucht bald, Verluste mit anderen Investments auszugleichen, etwa in Immobilien.
Ich habe ja die ganze Zeit investiert. Daytrading konnte ich aber nicht mehr. Dagegen hatte ich dann eine Aversion entwickelt, weil es der Ursprung allen Übels war. Irgendwann waren die Schulden so groß, dass ich sie durch Daytrading nicht mehr hätte erwirtschaften können. Ich habe dann aber in andere Fonds investiert, ohne den Leuten das zu sagen. Die waren sich über die Risiken nicht bewusst. Es lief manchmal gut, manchmal nicht so gut. Es gab einfach so eine Kultur, wo nach außen alles perfekt war und nach innen eben nicht.
Mit den Verlusten wachsen auch seine Zweifel. Der Druck steigt. Angst vor dem Scheitern macht sich breit, erzählen der Angeklagte und sein Anwalt. Felix Vossen bekommt Panikattacken, leidet an Herzrhythmusstörungen, Schlaflosigkeit, Ticks und anderen Zwangsstörungen. Er versucht sie zu ersticken. Mit Alkohol, Drogen, Medikamenten. Valium, Cipralex, Propranolol, Lidracepam, Oxycontin, Morphin, Codein, Ritalin. Schwere Schmerz- und Beruhigungsmittel also, Antidepressiva, Beta-Blocker und Medikamente gegen ADHS, seine Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung. Doch ist er über Jahre so zugedröhnt, dass er Schein und Realität nicht mehr unterscheiden kann?
Ich bin immer schon ein unglaublicher Optimist gewesen. Ich habe bis zum Schluss Pläne gehabt, wie ich das schaffen könnte.
Dass er astronomische Renditen verspricht, während er Riesenverluste einfährt? Richter Eppli fragt immer wieder nach.
Aber wie wollten Sie die versprochenen 20% Rendite erreichen?
Das habe ich anfangs erzielt und mehr als das. Die Renditen der Immobilieninvestitionen betrugen auch ein Mehrfaches davon. Das schien also zu diesem Zeitpunkt möglich. Es war nie mein Anliegen, andere zu schädigen. Das Problem kam erst später auf, als die Summen immer größer wurden, als ich sehr ungesund gelebt habe, keine Buchhaltung gemacht habe. Aber ich hatte Erfolge mit Aktien von Apple und Apple-Zulieferern.
Sie würden ja heute hier nicht stehen, wenn das alles so gut gelaufen wäre.
Meine Vorhaben schienen mir realistisch und waren mit extremem Aufwand durchgeführt. Ich habe daran geglaubt. Aber ich habe Entscheidungen für andere gefällt, die ich nicht hätte fällen dürfen. Die Fälschungen haben eine enorme kriminelle Energie benötigt.
Sie geben also Täuschungshandlungen zu, haben aber bis 2014/15 geglaubt, dass Sie Verluste wiedergutmachen könnten?
Ich habe ja im November 2014 erstmals ein Büro in Zürich angemietet. Warum hätte ich das tun sollen, wenn ich vorgehabt hätte zu fliehen? Ich hatte die Absicht, den Schaden wieder gut zu machen, habe mich aber vollkommen überschätzt. Ob mir das jetzt jemand glaubt oder nicht, es ist meine Pflicht, mit Bezug auf Eltern und Freunde das zu erklären. Ich habe immer gesagt, es kann nur diesen guten Ausgang haben. Ich habe die Hoffnung nicht verloren und immer gedacht, etwas muss einfach klappen.
Am Ende klappt es nicht mehr. Als Vossen im März 2015 das Wasser bis zum Hals steht, flieht er. Kann sich fast ein Jahr lang vor der Polizei verstecken, bis ihn die Polizei in Spanien verhaftet und ausliefert an die Schweiz, wo er die Firmen für seine Investmentgeschäfte hat. Immer öfter muss Vossen in diesem letzten Teil der Befragung durch den Richter innehalten. Er schaut auf den Boden, schluckt schwer. Mehrmals schluchzt er laut, bricht in Tränen aus. Im Sinne der Anklage schuldig des schweren Betrugs, der Geldwäsche und Urkundenfälschung, will der Richter schließlich wissen. Ja, sagt Vossen. Ob er zum Strafantrag der Anklage von 6 Jahren und 10 Monaten Haft etwas sagen wolle.
Ich habe mir überlegt, was gerecht ist. Ich glaube nicht, dass eine Strafe etwas ungeschehen machen kann.
Mehr als eine Stunde steht Felix Vossen vor dem Richter, bis der, vor den Plädoyers von Anklage und Verteidigung, die Beweisaufnahme abschließt und zur Pause bittet. Durchatmen in der wärmenden Sonne vor dem Gericht. Was von dem, was ich eben gehört und gesehen habe, war echt? Wie überzeugend war Felix Vossen für die Beobachter und das Gericht? Ich frage Thomas Hasler, seit 30 Jahren Gerichtsreporter des Tagesanzeigers hier in Zürich.
Ich habe ihn eigentlich als sehr zwiespältige Person wahrgenommen. Er machte auf mich einen Eindruck, dass da ein geknickter Mann steht, der in Sack und Asche geht und in hohem Maße bedauert und bereut, was er seinen Freunden und seiner Familie angetan hat, auf der einen Seite. Bei mir immer im Hinterkopf bleibt auch einfach auch Schilderungen, zum Beispiel eines Geschädigten, der heute gesagt hat, lasst euch ja nicht beeindrucken von den Krokodilstränen von Vossen. Der Mann ist hochmanipulativ und versteht es sehr überzeugend zu sein. Und das ist dieses Spannungsfeld, das sich für mich jetzt aus der Beobachtung von heute Morgen nicht aufgelöst hat. Haben wir hier ein sensationelles Schauspiel erlebt oder haben wir einen Menschen erlebt, der wirklich vor der Katastrophe seines Lebens steht und dass ihm das auch bewusst ist.
Wozu neigen Sie? Haben Sie es ihm abgenommen?
Nee, ich habe es ihm nicht abgenommen. Also, dass er vielleicht glaubt, das kommt alles gut, ja, vielleicht. Aber ich meine, nur schon der Umstand, das hat er ja auch zugegeben, dass er wöchentlich 50 Lotterielose gekauft hat, zeigt ja auch die absolute Verzweiflung, dass er hofft, wenigstens noch über Lotto irgendwie zu Geld zu kommen, das ihm sonst zwischen den Händen zerrinnt.
Reto Steinmann, Vossens Anwalt, sieht das wenig überraschend anders.
so kann man nicht spielen, das schließe ich aus. Das ist wirklich, also meine Einschätzung ist, es ist sehr ehrlich gemeint, was er sagt.
Also rein prozesstaktisch bleibt ihm gar nichts anderes übrig, als zu sagen, ich habe an das System geglaubt, es hat am Anfang funktioniert und ich habe den Zeitpunkt verpasst, als ich die Reißleine hätte ziehen können. Und das tut mir im Nachhinein wahnsinnig leid. Ob ihm das Gericht das abnimmt, ist eine andere Frage. Herr Eppli ist auch ein Stück weit eine Sphinx, bei der man nicht genau weiß, wo das Denken hingeht. Ich habe ihn schon x-mal erlebt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er über die beantragten Strafen hinausgeht.
Okay, hallo, come on.
Right, the, yep.
You look at me.
Einige Meter weiter baut sich ein ARD-Kamerateam vor Russell Hicks auf. Der wird auf den Stufen vor dem Gericht noch deutlicher als bei seinem kurzen Statement während der Verhandlung.
Der Tag des Urteils zu Felix Vossen ist aber nicht das Ende des Prozesses, sondern der Anfang des nächsten Prozesses. Dabei geht es darum herauszufinden, wie er die Banken, seine eigenen Anwälte, die Regulierungsbehörden und alle anderen Beteiligten täuschen konnte. Ohne Hilfe kann jemand nicht so viel Geld stehlen und solch einen schweren Betrug betreiben. Diese Hilfe mag arglos gewesen sein, aber es braucht viele Leute für einen solchen Betrug über so viele Jahre.
Sein Anwalt prüfe jetzt juristische Schritte, hatte Hicks mir vergangene Nacht gesagt.
Wir werden natürlich Schadenersatz verlangen für unsere Verluste. Die hätten nie entstehen dürfen. Die UBS hat sich 2013 von ihrem Kunden Felix Vossen getrennt. Sie hätte deshalb andere Banken alarmieren sollen. Das ist anscheinend nicht passiert. Und natürlich hätten uns noch früher die Anwälte retten können, die Vossens Firmenpapiere abgezeichnet haben, wenn sie denn ihren Job richtig gemacht hätten. In unseren Gesprächen mit Herrn Vossen hier in Zürich hat er bestätigt, dass ihm die laschen Regeln und Vorschriften in der Schweiz ermöglicht haben, seinen Betrug fortzusetzen.
Hicks hat dabei besonders Severin Rölli im Visier. Mindestens 7 Jahre lang war der Anwalt der traditionsreichen Schweizer Kanzlei Pestalozzi wichtiger Teil von Vossens Netzwerk. Als Verwaltungsratsmitglied, Geschäftsführer und Gesellschafter mehrerer Firmen des Deutschen. Äußern wollte sich Rölli dazu nie, auch nicht, als ich jetzt nochmals nachfrage. Berufsgeheimnis, erklärt er.
Ich denke nicht, dass diese Leute kriminell waren oder davon irgendwie profitiert haben. Sie waren nachlässig, obwohl sie ja dafür zuständig waren, dass man in der Schweiz nicht einfach Scheingeschäfte betreiben und anderen eine Menge Geld abnehmen kann.
Denken Sie denn, diese Leute haben einfach versäumt, die richtigen Fragen zu stellen, oder war es ihnen egal? Oder ist es Teil eines Systems, Kunden nicht zu viele Fragen zu stellen, damit sie nicht auf die Bahamas oder die Isle of Man ausweichen?
Traurigerweise scheint Letzteres der Fall zu sein. Es gibt ja diesen alten Witz, dass Bankgeschäfte in der Schweiz sehr einfach sein können und hier nicht zu viele Fragen gestellt werden. Aber das ist in diesem Fall ganz klar inakzeptabel.
Wenn man das Gefühl hat, dass da ein Anwalt, der die Firmen von Vossen vertreten hat, möglicherweise sich auch in irgendeiner Art und Weise schuldig gemacht hat, dann braucht es einfach eine Strafanzeige.
Also offenbar wollte der Staatsanwalt schon bei der Vernehmung von Felix Vossen im Beisein der Geschädigten und ihrer Anwälte Fragen in diese Richtung nicht hören und auch nicht diskutieren. Die Geschädigten haben das empfunden als ein, da hält die Schweiz einfach dicht und die Justiz deckt oder schützt das System, das mit solchen Leuten zusammenarbeitet. Würden Sie so weit gehen oder ist der Verdacht begründet?
Ich persönlich würde nicht so weit gehen. Ich stelle mir einfach diesen Staatsanwalt vor, er ist auch noch relativ jung. Der Fall selber ist komplex. Und ob ein Anwalt sich allenfalls irgendwo der Gehilfenschaft schuldig gemacht hat, dass das in einer ersten Phase nicht interessiert, kann ich sehr gut nachempfinden, weil man einfach das Verfahren nicht aufblähen will.
Nach fast 2,5 Jahren Vorermittlungen macht die Schweizer Justiz an diesem Tag kurzen Prozess mit Felix Vossen. Das Urteil soll am Nachmittag fallen. Doch zunächst noch die Plädoyers. Verteidiger Rito Steinmann will seinen Mandanten nicht reinwaschen. Die Flucht sieht er als strafverhöhend, ebenso die Existenzbedrohung enger Freunde durch den Betrug. Und auch das Einwerben von Investitionen in den letzten Monaten vor der Flucht, als Vossen eigentlich bereits am Ende war. Aber, gibt Steinmann zu Protokoll,
Felix Vossen glaubte bis ganz zum Schluss, dass eine seiner Investitionen fruchten würde. Wie bereits ausgeführt, waren der gewerbsmäßige Betrug, die Geldwäscherei und die Urkundenfälschungen nicht geplant bzw. beabsichtigt. Vielmehr entstanden diese aus einer anfänglichen, naiven Unbekümmertheit seitens Felix Vossen, was die Tat jedoch nicht etwa beschönigen soll. Durch die Straftaten hat sich Felix Vossen aber kein Vermögen angehäuft. Auch hat er nicht etwa auf großem Fuß von diesem Geld gelebt. Der überwiegende Anteil der erhaltenen Gelder wurde für vereinbarungswidrige Investitionen sowie schließlich auch für die Rückzahlung an Kunden verwendet. Von größeren privaten Ausgaben kann daher keine Rede sein.
Staatsanwalt Marik Demmond hält dagegen.
Während 12 Jahren eine Riesenmenge an Anlagegeldern entgegenzunehmen, basierend auf massenweise Lügen, und die Gelder zum Beispiel für die Miete einer Luxuswohnung und die Lebenskosten zu verwenden, geht nur mit Bereicherungsabsicht und ist gepaart mit der Inkaufnahme, einen Riesenschaden zu verursachen.
Am Ende aber liegen die Bewertungen von Staatsanwalt und Verteidiger nur wenig auseinander. Die Straftaten wurden bewiesen, sind sie sich einig. Der Angeklagte sei geständig, zeige Reue und die Bereitschaft, den Schaden wieder gut zu machen. So fallen auch die Strafanträge ähnlich aus. 6 Jahre Haft hält Verteidiger Steinmann für ausreichend. Staatsanwalt Demmond fordert 7 Monate mehr. Felix Vossen hat das letzte Wort.
Ich bedauere die Zerstörung, die ich angerichtet habe bei so vielen Leuten, die mir wichtig sind. Ich habe einfach unheimlich viel verursacht. Sich jetzt im Gefängnis vorzustellen, dass Menschen jetzt alleine gelassen sind, ist sehr schwer. Dieses Unvermögen, etwas tun zu können.
Seine letzten Sätze spricht Vossen mit erstickter Stimme.
Ich sehe das heute als Anfang. Ich werde mich bemühen im Strafvollzug. Ich bin dankbar, dass ich hier sein kann. Es tut mir einfach nur ganz furchtbar leid.
Mittagspause und Zeit zur Beratung für den vorsitzenden Richter und seine Beisitzer. Um 18.30 Uhr verkündet Sebastian Eppli das Urteil.
Der Beschuldigte Felix Vossen ist im Sinne der Anklage schuldig. Sein Verschulden wiegt schwer. Er zeigte erhebliche kriminelle Energie durch Ausnutzung des Vertrauens von engen Freunden und Eltern.
6 Jahre Gefängnis gibt es dafür. 2 hat Felix Vossen bereits hinter sich. Bei guter Führung könnte er in weiteren 2,5 Jahren wieder frei sein. Mit gerade mal 46 rechnet der Richter dem Verurteilten vor.
Ich hoffe, dass Ihnen das eine Lehre war und Sie Ihr Leben in den Griff kriegen.
Felix Vossen nimmt den Urteilsspruch ohne merkliche Reaktion entgegen. Er sieht genauso angespannt und angegriffen aus wie am Morgen. 2 Polizisten führen ihn schließlich aus dem Saal, legen ihm vor den Augen von Zuschauern und Journalisten Handschellen an, Arme auf dem Rücken. Draußen vor dem Gericht Zufriedenheit auf beiden Seiten, aber auch ein Rest Ratlosigkeit und Zweifel bei Verteidiger Reto Steinmann, vor allem aber bei Staatsanwalt Marik Demmond.
Ich denke, das ist so eine halb konstruierte Wahrheit von ihm, dass er sich das auch ein bisschen im Nachhinein eingeredet hat, dass er doch gar nicht den Schaden wollte und das immer wieder habe gut machen wollen. Aber es war auch ihm klar, dass er eigentlich dran ist, Schaden zu verursachen und sich zu bereichern.
Es war ja streckenweise sehr emotional heute. Inwieweit hatten Sie das Gefühl, dass das, was er sagte und auch die Reue, die er geäußert hat, echt ist? Oder haben Sie da Schauspiel vermutet oder gesehen?
Also es war nicht nur heute emotional, es war auch in den Einvernahmen emotional. Ich kenne ihn nur aus dem Strafverfahren und weiß nicht, wie er sonst ist. Aber ich denke, dass es nicht nur Schauspiel ist, sondern tatsächlich glaube ich, dass er seine Taten bereut und darunter leidet. Aber Gewissheit haben wir da nie.
Es kommt mir vor, wie wenn Sie ein Märchen hören. Der Zuhörer kann das anders wahrnehmen als derjenige, der es erzählt. Oder derjenige, der es erzählt, der kann überzeugt sein, dass das so ist. Und derjenige, der es hört, der denkt, der erzählt einen Mist. Und er hat sich in eine Scheinwelt begeben. Er war dort drin und er war überzeugt, auch dort wieder herauszufinden. Und das nehme ich ihm ab.
Und Sie sind auch überzeugt, dass es nicht von Anfang an detailliert geplant war und ja, alle Vorbereitungen darauf hinliefen?
Ja, da bin ich überzeugt, weil das ist anders abgelaufen als beim klassischen Wirtschaftsbetrüger. Oder? Der bunkert sein Geld irgendwo, der baut sich einen nächsten Lebensabschnitt irgendwo auf und plant das und bringt sein Geld in Sicherheit. Und das hat er ja eigentlich alles nicht gemacht. Oder? Und darum glaube ich ihm das ja. Nebst dem persönlichen Eindruck, den ich von ihm erhalten habe.
Noch im Gefängnis wolle Felix Vossen eine Art Fonds gründen und von Sponsoren Geld sammeln für die Geschädigten, erzählt Steinmann.
Wenn das nur im Verhältnis natürlich zu den Schadenssummen natürlich sehr wenig sein wird, aber es ist auch ein bisschen eine symbolische Angelegenheit natürlich. Aber was er nachher mal tun will, das weiß ich nicht. Aber was ich natürlich weiß, dass das sehr schwierig werden wird, wenn sie da mit 46 irgendwie mit dem Koffer da in der Freiheit stehen und mit null einfach irgendwie etwas beginnen müssen. Da, ich glaube, das wird sehr schwierig für ihn. Also, da darf man sich nichts vormachen.
Er wird sicher irgendwann versuchen, einen Kreis von Freunden aufzubauen, die ihn für seine Fehler bemitleiden. Aber wer seine Geschichte kennt, sollte gewarnt sein, dass Felix gefährlich ist. Er ist jemand, dem niemand trauen kann.
Einige haben Vossen schon im Gefängnis besucht. Unter ihnen Russell Hicks, der auch weiter mit dem früheren Freund reden will.
I don't feel particular anger or bitterness towards him now. I think he's just a bit of a sad character.
Ich empfinde ihm gegenüber keine besondere Wut oder Verbitterung. Er ist einfach eine traurige Figur. Aber ich hoffe, dass er uns ehrlich hilft, herauszufinden, wie er so viele Banken, Anwälte und Treuhänder überzeugen konnte, ihn zu unterstützen.
Aber es geht ihm nicht darum, herauszufinden, was für ein Mensch Felix Vossen wirklich ist, was er fühlte und welche Motive er hatte, als er sie alle betrogen hat.
Nein, absolut richtig. Wir sind wirklich nicht daran interessiert, warum Felix so von der Bahn abkommen konnte. Dahinter zu kommen, ist schon für einen Psychiater eine komplizierte Frage, denke ich. Aber ich kann das überhaupt nicht ergründen.
Auch ich kann nicht alles nachvollziehen. Aber anders als Russell Hicks würde ich gerne verstehen, was Felix Vossen all die Jahre angetrieben hat, was ihn den Betrug so lange durchhalten ließ. War es die Verlockung des großen Geldes, die Sehnsucht nach Anerkennung? Oder war es sein Traum, erfolgreicher Filmproduzent zu werden? Vielleicht äußert sich Felix Vossen selbst irgendwann ja dazu. Das wäre dann Stoff für eine weitere Folge.
Der talentierte Mr. Vossen. Jagd auf einen Millionenbetrüger. Podcast-Serie von Christoph Heinzle. Mit Christoph Heinzle, Uli Plessmann, Thilo Werner und Nina Petri. Technische Realisation Rudolf Grosser und Angelika Körber. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Christiane Glas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2017.